Dann habe ich zu meinen Lieben gesagt, ihr seid ja so brav und unterstützt mich. Ihr müsst heute ein bisschen mehr beten, weil ich ohne Konzept rede. Das ist nämlich zu Hause auf dem Laptop. Aber das ist eigentlich ja auch nicht wichtig, ob wir ein Stück Papier in der Hand haben, an dem wir uns festhalten. Wichtig ist, was wir im Herzen haben. Und im Herzen habt ihr und im Herzen habe ich Jesus Christus, den Gestorbenen und Auferstandenen. Und das ist alles, das ist Ostern. Aber wir haben heute Karfreitag und eine Karfreitagpredigt zu halten ist nie leicht. Und so lese ich uns aus Johannes aus dem 19. Kapitel. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, Psalm 22, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klophas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jüngern, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach aber spricht er zu den Jüngern, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie die Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Und als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Sondern einer der Soldaten stieß ihm mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und wer weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschrieben, damit die Schrift erfüllt würde, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und wiederum sagt die Schrift an einer anderen Stelle, sie werden den sie sehen, durchbohren. Danach bat Josef von Arimathia, dass ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, dem Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesus ab. Und es kam auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und er brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, circa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesus und banden ihn in Leinentüchern mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegten. Es war aber eine Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war. Kreuz. Maria, die Mutter Jesus. Ein paar Jahre vorher kam der Engel. Ein paar Bibelstellen habe ich mir doch schnell handschriftlich aufgeschrieben. Und der Engel, was sagt er zu ihr? Fürchte dich nicht, du wirst schwanger werden. Und der in dir ist, wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Und sein Königreich wird niemals ein Ende haben. Und Maria, so heißt es, bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Und jetzt steht sie da, unter dem Kreuz des Sohnes, das sie geboren hat. Und es ist aus. Aus. Zu Ende. Da war Maria Magdalena, die da stand. Maria aus Magdala. Jesus hatte einmal 7 Dämonen von ihr ausgetrieben. Es war eine Frau, die total verändert wurde durch das Wirken Jesus. Und da stand sie nun unterm Kreuz. Was mag in ihr vorgegangen sein? Was passiert jetzt? Muss ich Angst haben? Kommt alles wieder zurück? Ist alles vorbei? Stand dann Johannes, der Jünger, den Jesus wohl am meisten lieb hatte, der noch beim letzten Abendmahl an seiner Brust lag. Und er sieht seinen Herrn und Meister sterben. Vorbei. Das ist Karfreitag. Karfreitag ist Sterben. Wie oft standen wir da in unserem persönlichen Karfreitag? Wie oft standen wir da, weil etwas gestorben ist in uns? Da waren die 2 Jünger, die gingen von Emmaus, von Jerusalem nach Emmaus. Und sie redeten miteinander. Wir dachten, dass er Israel erlösen sollte. Wir dachten, vorbei, gestorben, zu Ende. Tod ist tot. Vielleicht bist du krank? Hast gemerkt, wie Stück für Stück die Krankheit in dir Raum gewinnt? Hast gehofft, dass Jesus Christus dich heilt? und dann ist nichts passiert. War das ein Stück Karfreitag? Ihr habt gesehen, wie einer nach dem anderen durch diese Türe raus ist und heute nicht mehr in der Gemeinde ist. Weg. Karfreitag. Scheint nur noch umgeben zu sein von Schmerz und von Tod und von Hoffnungslosigkeit. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, ein Kind zu verlieren? Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch sogar ein Kind verloren. Da ist der Vater im Himmel. Und sein Sohn stirbt. Da war auch im Himmel keine Freude. Aber das Schönste an der Karfreitag-Botschaft ist, heute ist Karfreitag. Und heute heulen wir. Aber Ostern. Heute ist Karfreitag, aber Ostern kommt. Heute wissen wir nicht mehr weiter, aber Ostern kommt. Heute wollen wir aufgeben, aber Ostern kommt. Heute sehen wir einen Jesus am Kreuz, aber ein Gott in seinem Erbarmen hat bereits das Ostermontag, Ostersonntag vorbereitet. Bevor die Welt geschaffen wurde, wurde dieser Karfreitag und dieser Ostersonntag vorbereitet. Da war diese Erde wunderschön geschaffen von Gott. Und dann war dieser Fall im Himmel, wo uns Jesaja schreibt, wie ein Blitz sah ich Satanas auf diese Erde fahren. Und dann ist dieser eine Satz in der Genesis, und die Erde wurde wüst und leer. Im Hebräisch Tohu wa Bohu. Sagen wir manchmal, wenn wir ins Zimmer unserer Kinder gucken und das immer noch nicht aufgeräumt ist. Was ist das denn für ein Tohuwabohu hier? Und dann kam der Mensch. Und Gott schuf ihn. Und Hebräer sagt, dass das, was wir im Psalm 8 lesen, von einem Engel ausgesprochen wurde. Und da steht im Psalm 8, und ich lese es uns vor, während Gott diese Schöpfung, dieses alles erschaffen hat. Ist ja so interessant, so zum Beispiel bei dem Gras, was das Gras geschaffen worden ist. Das wurde eigentlich nur wieder auferweckt, wenn wir das genau lesen. Das wurde gar nicht neu geschaffen, sondern die Samen wurden einfach nur wieder reaktiviert. Und wir wissen ja aus der Archäologie, dass Samen tausende Jahre schlummern können. Ja? Und Gott hat die einfach wieder sprießen lassen. Ja? So, aber dann war da noch der Mensch. Und dann ist Psalm 8. Und dann sagt dieser Engel oder fragt dieser Engel, also ein Engel war, könnt ihr wirklich in Hebräer 3 nachlesen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Hände Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet, und ich sehe das so richtig vor mir, wie so ein kleiner Engel da vom Thron Gottes steht und sagt, hey Gott, wenn ich das alles so sehe, was du da geschaffen hast, was ist der Mensch? Ja, das war ja ein ganz neues Geschöpf, das Gott hier kreiert hat.
Und der Engel steht da und sagt, was ist das denn? Was ist der Mensch, dass du seiner auch noch gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur ein wenig niedriger gemacht als Gott. Und mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Holla! Holla! Wie sind wir Menschen denn geschaffen? Mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Als Gott uns geschaffen hat, kam die Herrlichkeit Gottes zurück auf diese gefallene Erde. Du und ich sind ein Gedanke Gottes, die Herrlichkeit auf dieser Erde wieder zu repräsentieren. Gekrönt mit Herrlichkeit. Und der Engel, dem haut die Fragezeichen raus und sagt, was ist das für ein Lebewesen? Und nun kommt der Satanas und verführt dieses neue Lebewesen. Und wir rebellieren gegen Gott. Wer hat Kinder? Was passiert, wenn das Kind hinfällt? Man hebt es auf, man nimmt den Arm, man tröstet es. Warum hat Gott, als wir als erste Menschen gefallen sind, uns nicht aufgehoben und den Arm genommen? Wäre es ausgewiesen mit uns. Weil Sünde verträgt sich nicht mit der Herrlichkeit Gottes. Wir wären verbrannt. Aber Gott wusste, dass wir fallen. Und weil er das wusste, weil er wusste, dass ein Karfreitag nötig ist für uns, hat er auch hier schon etwas vorbereitet. Wie hat er uns Menschen geschaffen? Er hat ein Stück Erde gemacht. Ja? Dann hat er uns aus Erde geschaffen und dann hat er uns seinen Geist eingegeben. Und dann nannte er uns Adam. Männin. Mann. Und die Eva heißt eigentlich Männin, genau übersetzt. Dieses Wort Adam allein ist schon faszinierend. Er hat in diesen Klumpen von Lehm noch mehr hineingelegt. Wir waren das erste Lebewesen, das mit Blut erfüllt war. Die Engel haben kein Blut. Also hat auch Satanas, der gefallene Engel ist, kein Blut. Deswegen wundert doch diesen Engel hier im Psalm 8. Was ist das für eine Kreatur, die du da schaffst, Gott? Adam, Damm, kommt vom hebräischen Blut. Also Blut, hebräisch, heißt Damm. Adamos, hebräisch, Erde. Und weil Blut und Erde rötlich sind, wieder dieses schöne Spiel, Adam, rot. Wunderbare Wortspiele, dass wir Adam genannt wurden, die da zusammentreffen. Und Gott wusste ganz genau, was er macht. Denn er wusste, wenn er seinen Geist in einen zerbrechlichen Körper gibt, der gefüllt ist mit seinem Geist und wo die Seele des Lebens
im Blut ist und dieses Blut vergossen werden kann, dann kann auch ein Gerechter kommen, der nicht sündigt, dessen Leib zerbrochen werden kann, dessen Blut vergossen werden kann zur Errettung von allen. Habt ihr euch oft gewundert, weshalb der Paulus schreibt, dass die frohe Botschaft ein Mysterium ist? Weil der Teufel da stand und damit nichts anfangen konnte. Auch der hat gefragt, was ist das denn für ein Lebewesen? Wenn der Teufel gewusst hätte, was der Tod Jesus schließlich und endlich wirklich bedeutet, sein vergossenes Blut, sein zerschlagener Leib, er hätte nie dafür gesorgt, dass Jesus ans Kreuz ging. Er hat ja immer versucht, Jesu Wirken aufzuhalten. Das ging ja schon los, als Jesus noch gar nicht herumwanderte. Zack, in der Wüste, Versuchung. Er wollte das Wirken Jesu aufhalten, aber er wusste nicht, dass er den Tod, wenn er den nicht aufhält, dass es sein eigenes Aus ist. Und so hat er sich gefreut, als Jesus am Kreuz hing. Und das war Gottes Plan. Zerbrochen. Zerbrochen. Deswegen sind wir so geschaffen. Und wenn wir jetzt lesen in Epheser 1, dass der Vater der Herrlichkeit, Gott, sandte uns den Herrn der Herrlichkeit, 1. Korinther 2, damit wir Kinder der Herrlichkeit sein können und in Christus die Hoffnung der Herrlichkeit haben, Kolosser 1. Und da wird ein Kreislauf zu Ende. Gott, der uns geschaffen hat, gekrönt mit Herrlichkeit, und die Sünde uns diese Herrlichkeit raubte, kommt wieder in Existenz, um uns diese Herrlichkeit, diese Krönung zurückzuführen. Das ist Verzweiflung. Verzweiflung ist nicht Hoffnungslosigkeit. Verzweiflung ist, die Herrlichkeit Gottes kam wieder. Und die Zeit von Karfreitag bis Ostersonntag, die war nur notwendig, damit auch die, die vor uns gestorben sind, an dieser Herrlichkeit teilhaben. Denn die Bibel sagt uns, er ging und er schloss die Tore des Todes auf. Wenn die Herrlichkeit Gottes wieder auf uns gekommen ist, dann frage ich mich, warum so wenig Herrlichkeit in unseren Gemeinden, in unseren Familien, in uns sichtbar ist. Fragt mich das. Fragt nicht euch das, ihr fragt mich das. Und ich bin auf eins draufgekommen. Wenn wir Abendmahl halten, sprechen wir einen Satz. Teilhaftig am Tod und Leiden Jesus. Ja? Jesus Christus, der gestorben ist. Aber was stirbt in mir? Wenn ich nicht sterbe, wie kann Jesus dann in mir regieren? Das heißt, Karfreitag für mich bedeutet auch mit Christus gekreuzigt.
Wir wollen noch nicht sterben.
Und doch kann Sterben so schön sein.
Wenn du an irgendetwas gebunden bist, wenn du irgendeine Sucht hast, egal welche, und du stirbst und diese Sucht verschwindet, dann ist Sterben so schön. Wenn du merkst, du bist nicht mehr gebunden an etwas, du musst etwas nicht mehr tun, du bist frei.
Sterben so schön.
Wenn du merkst, je weniger Kraft in dir, je mehr Kraft Jesus, dann wird Sterben schön. Vielleicht hast du dich jahrelang aufgeregt über andere, wenn sie dich schlecht behandelt haben. Und hast geschimpft wie ein Rohrspatz über die, die dich nicht so beachtet haben. Heute bist du gestorben. Ja, was ist denn mit einem Toten? Wenn ich hier tot liege, könnt ihr machen mit mir, was ihr wollt. Es interessiert mich nicht, selbst wenn ihr mich anspucken würdet. Bin ich ruhig. Das ist das, was in uns Jesus mit Karfreitag bezwecken möchte. Er möchte, dass wir ruhig sind. Warum? Damit das, was hier an Kreislauf in Gang gesetzt wurde, kommen kann. Die Herrlichkeit auf uns. Die Herrlichkeit auf uns.
Ein Leben in Herrlichkeit.
Ich entdecke immer wieder, gerade jetzt in der Türkei habe ich das wieder entdeckt, wie unterschiedlich das ist, wenn jemand sein Leben lebt, Gott hingegeben. Aber sein Leben. Und wie jemand ein Leben lebt, einfach, ich sterbe, Gott, du bist groß. Wir waren da vor Ort in einer Situation, da war ein Pastor, der hat den Ruf gekriegt, dort wirklich hinzugehen und Gemeinde zu bauen. Und der wollte gar nicht. Und dann hat es sich doch so ergeben. Und jetzt sind die da 12, 13 Jahre da und jetzt ist wirklich eine Gemeinde entstanden mit 48 bekehrten Moslems.
Wow.
Ja? Und nebenbei haben sie dann noch ein Gebäude gekauft, das ist für alle Christen in der Türkei so eine Art Konferenzzentrum. Und da waren wir. Es gibt zurzeit ca. 5000 Christen in der Türkei. Das hört sich viel an, aber wenn ich denke, dass wir fast 80 Millionen Türken haben, ist das ganz, ganz wenig. Und dieses Haus, das sie dort haben, als Rüstzentrum, als Seminarhaus und so, das wird hausmeisterlich und verwalterisch von einem Türken betrieben, der Christ geworden ist. Der ist hier in Deutschland geboren, in Stuttgart, seine Mutter war Deutsche, sein Vater Türke. Und mit 19 ist er zurück in die Türkei, hat geheiratet als Moslem und irgendwann hat er geträumt und wusste, er soll zu dieser Gemeinde gehen und ist zu dieser Gemeinde gegangen und hat sein Leben Jesus gegeben. Viele Moslems werden heute durch Träume zu Jesus geführt. Viele. Und da war dieser Unterschied. Da war dieser Pastor, der diese Gemeinde gegründet und gebaut hat. Und ich finde, eine Gemeinde mit 48 bekehrten Moslems ist toll. Aber irgendwie war da alles geschäftsmäßig. Da war dann noch ein Heilungsgottesdienst, als wir da waren. Und wir haben noch Kinderprogramm gemacht als Pfadfinder und alles. Und trotzdem, die Herrlichkeit hat gefehlt. Und mir kam es so vor, hier war jemand gehorsam, und hat, nachdem der erste Schritt des Gehorsams getan wurde, in eigener Kraft wunderbar weitergegeben. Aber in eigener Kraft. Und Da war auf der anderen Seite dieser Taifun, so hieß er, seine Frau, die Ästhese, diese Türken, die dieses Haus verwaltet haben, der hatte nichts vorzuweisen. Aber wir hatten Gemeinschaft mit denen und das war jedes Wort, das wir über Gott gesprochen haben, da war Gottes Liebe. Du mochtest gar nicht aufhören zu reden über Gott und über das, was er tut, weil du konntest in jeden Satz Gott greifen, wenn er das so nachvollzieht. Und da merkte man, da ist jemand gestorben. Und dann hat er erzählt, was das bedeutet hat, als er Christ geworden ist. Wenn eine Mohammedanerin Christ wird und ihr Mann noch Moslem ist, dann wird das geduldet. Aber wenn ein Mohammedaner Christ wird und seine Frau noch Mohammedanerin ist, dann heißt das sofortige Trennung. Und da war diese Frau, eine hübsche Frau. Und sie sagt, ich will meinen Mann aber nicht verlassen. Ich liebe ihn und er ist ein guter Mann. Und ihre Eltern sagen, gar nicht. Also haben sie Verwandtschaft sein lassen, Elternhaus sein lassen. Und sie ist Mohammedanerin geblieben, aber hat zu ihrem Mann gehalten. Alles aufgegeben, alle Rechte aufgegeben, auf seiner Linie genauso. Die Eltern haben sich zurückgezogen, die Geschwister haben sich zurückgezogen, obwohl seine Mutter Deutsche und Christ war, aber hier war es eben andersrum. Und dann begann ein Sterben und ein Sterben und ein Sterben. 8 Jahre später hat sich seine Frau bekehrt. Nun sind beide Kinder auch Christen. Nun fängt auch etwas an. Ein Bruder hat sich schon bekehrt. Nun fängt Gott an, seine Herrlichkeit wieder zurückzugeben, zurückzubringen. Aber da ist etwas gestorben. Und wenn wir nicht sterben, mit Christus mitsterben, dann wird diese Herrlichkeit nur oberflächlich sein. Wir werden mit Christus sein. Wir werden mit Christus wandern. Aber diese Tiefe, dieses Ausstrahlen der Herrlichkeit, dieses Sichtbarwerden der Herrlichkeit, das wird fehlen. Und das ist aber das, was sich Gott wünscht und weshalb Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist. Seine Herrlichkeit wieder in uns und durch uns, seine Geschöpfe, die er geschaffen hat, nur ein wenig niedriger als er selbst und die er mit Pracht und Herrlichkeit gekrönt hat. Und dass das wieder sichtbar wird in unserer Welt. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, ich war so verliebt in Gott. Was hast du alles für Pläne, für wunderbare Gedanken über mich gehabt. Mann, du wolltest, dass ich Herrlichkeit habe. Ja, wie sind wir geprägt? Alle Herrlichkeit Gott. Ist ja auch richtig, dass wir alle Herrlichkeit Gott geben. Aber Gott hat dich geschaffen, herrlich zu sein. Lass uns da reingehen. Lass uns das anziehen. Lass diesen Karfreitag, der so trist sein kann, zum Herrlichkeitsfreitag werden. Zu einem Freitag, wo neues Leben sprießt, wo man sieht, wie glücklich du bist, weil du geschmückt bist mit Pracht und mit Herrlichkeit von Gott. Das werden wir nicht verstecken können. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die kann man nicht verstecken. Und wenn die Herrlichkeit Gottes in uns ist, können wir das nicht verstecken. Und dann ist es nicht nur das freundliche Wort, das schon durchs Telefon geklungen hat. Dann wissen Sie, die Menschen, da muss ich hingehen. Da ist die Herrlichkeit Gottes.
Bei meinem Vater hat irgendwann mal um 2 Uhr nachts jemand geklopft und gesagt, Wagner, 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 mach auf! Mein Vater hat von ihnen gesagt, wer ist denn da, was soll's denn? Wagner, mach auf, ich will mich bekehren. Da hat mein Vater aufgemacht und sagt, wieso kommst du denn zu mir? Weil ich weiß, dass Gott in dir wohnt. Und dann hat er sein Leben Jesus begeben. War ein Stadtstreicher. Der wusste, im Leben meines Vaters ist Gott. Die Herrlichkeit Gottes ist auf uns. Das ist es, wenn dann die Nachbarn kommen und sagen, kannst du mir von Jesus sagen? Du bist es doch, du weißt doch was davon, oder? Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und sie gründet und fußt auf etwas Verletzlichem, auf Karfreitag. An dem Tag, als Gott sein Liebstes gab, bekamen wir etwas von seiner Herrlichkeit zurück. Mir fehlen die Worte, das weiter auszuüben. Ich hoffe einfach, dass Gottes Geist euch das so richtig lebendig macht, dass heute der Tag ist, wo Herrlichkeit zurückkam. Heute der Tag ist, wo ein Schlussstrich ist mit all dem Abkrampfen. Ende. Besiegt. Zerstört. Jesus regiert. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und weil er regiert, regieren wir mit. Jesus, du erfüllst mich mit Jubel und mit Freude. Lass doch diese Osterfreude in uns allen sein. Schenk doch dieses Osterlachen in uns hinein, jetzt schon am Karfreitag. Wir strecken uns nach deiner Herrlichkeit aus. Da ist ja nichts mehr, was zwischen uns ist, weil du ans Kreuz gegangen bist. Und weil diese Linie des Blutes wieder fließt wie ein Kreislauf zurück zu dir, Vater. Da ist nichts mehr Verdammendes, was uns zurückhaltet. Wir danken dir, Vater, dass da nichts mehr ist, was uns verdammt. Und wir danken dir, dass du uns die Herrlichkeit und die Pracht wiedergegeben hast. Mach uns würdig, als solche Geschöpfe zu wandeln, in denen wir deine Herrlichkeit und deine Macht und deine Vollmacht und deine Pracht auch in dieser Erde zum Ausdruck bringen. Wandel uns um in Leute, die Sehnsucht danach haben, dass deine Herrlichkeit für andere sichtbar wird. Wandel uns um, Leute, die sich jeden Morgen danach ausstrecken, dass diese Herrlichkeit neu in ihrem Leben ist und neu an andere weitergegeben werden kann. Wandel uns um, so wie du den Tod umgewandelt hast in Leben. So wandel unseren Tod um in Leben. Und hilf uns, dass wir sterben, sterbend sterben. Fortlaufend, damit du in uns leben kannst. Ebenfalls fortlaufend. Im Namen Jesus. Amen. Ich segne euch genau mit diesem Frieden von Gott. Ich segne euch mit Freude am Osterfest und der Tatsache, dass unsere Sünden vergeben sind. Ich segne euch mit Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der bei euch ist, bis zum nächsten Treffen. In Jesu Namen. Amen.